ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Jetzt aber die Lippen steif halten, eine Tasse Tee angießen oder gleich ein Pint of Lager.
Was geht hier überhaupt, diese wild kopulierenden Menschen?
Hello, my dear fellow companions.
Du bist sehr schön.
Aber das haben Sie sich vorgestellt.
Aber das kann man super arm im Pub einfach mitschreien.
Casey Jacks.
Hat der Frank schon Beef und Street Credibility.
Ja, ich lerne so viel heute. Das
wir
ist
schenken ihm ein Wörterbuch.
Unfassbar.
Ich bin Frank König, hallo. Bevor es heute hier zu meiner großen Freude Very British wird, wollen wir hier noch unsere Spurensuche auflösen. Wow, war das ein grandioser später Erfolg. Kollege Adrian Beritsch hatte in der Folge zu Stevie Wonders Inner Visions, lange, lange ist's her, diesen Erinnerungsblitz an seine Radiokindheit in Nordrhein-Westfalen. In welcher Sendung des WDR wurde damals Too High von Stevie Wonder als Unterlegemusik, wir sagen auch Musikbett, eingesetzt. Thomas Lighthizer aus Belgien hatte die Vermutung, dass es sich um eine frühere Show von Kultmoderator Dave Coleman gehandelt haben könnte. Adrian selbst hatte auch mal Mel Sundog ins Spiel gebracht. Und auch unser Hörer Florian M. Kranz hatte eine Spur. Er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Ich komme aus Bielefeld, jetzt Hannover, und habe das auch noch sehr im Ohr. Und ich bin mir sehr sicher, dass dies eine Jingle-Melodie war, also ich spreche von Stevie Wonder's Too High, dass dies Jingle-Hintergrundmusik war zu Veranstaltungstipps. Eigentlich ist das ja erstaunlich, dass noch niemand klipp und klar seitdem die Lösung geliefert hat. Nur gut.
Danke, Florian. Klingt auch interessant, aber plötzlich trudelten hier nach und nach Mails ein, die eine ganz heiße Spur verfolgen. Ich habe Adrian drauf angesetzt und der ist fündig geworden.
Ja, und wie wir fündig geworden sind, da muss ich mich jetzt echt mal bedanken. Ist doch unglaublich, was die Schwarmintelligenz alles hinbekommt. Genau genommen haben drei Leute den entscheidenden Hinweis gegeben. Michaela zum einen, Michaela Winzek, zum anderen Andreas Neuhaus und Jörg war noch dabei, Jörg Eidam. Alle drei haben uns geschrieben, unabhängig voneinander. Wir sollten doch nochmal beim WDR recherchieren. Er hat ja gesagt, dass ich im WDR-Gebiet aufgewachsen bin. Und zwar recherchieren bei der Sendung Schlagerrallye. Da bin ich jetzt erstmal stutzig geworden. Alles mit dem Wort Schlager habe ich in den 80ern nicht angefasst. Es hat da überhaupt nichts bei mir geklingelt, aber Wikipedia schreibt, die Sendung, die hatte auch gar nichts mit Schlager zu tun. Das war Rock und Pop, eine Hörerhitparade. Ich also nochmal ins Archiv, die Sendung gab es von 74 bis 95, aber im Archiv, da war nur ein einziges Audio abgelegt, ein Mitschnitt, Überschrift Schlagerrallye, die ewige Bestenliste. Und das hier war eine ewige Bestenliste aus dem Jahr 88, also für die Jahre 74 bis 87. Die Sendung, die fängt so an. Let's go!
Hallo, hier ist WDR 1, die Schlagerrallye mit Wolfgang Roth.
Da hat auch noch nichts bei mir geklingelt. Wolfgang Roth kannte ich auch nicht von der Stimme her, darf ich gestehen, obwohl ich da ja im WDR-Gebiet aufgewachsen bin. Aber dann bei Minute 11 ungefähr das hier. Wolfgang Roth wird zahlenlastig.
Die ewige Bestenliste der Schlagerrallye ist die Liste, die alle Titel enthält, die jemals in der Schlagerrallye platziert waren. Jeder Titel erhält mit seiner Platzierung eine bestimmte Punktzahl und die Punktverteilung sieht folgendermaßen aus. Für die Platzierungen 13 bis 11 gibt es jeweils einen Punkt für Platz 10.
Und so weiter und so weiter. Aber man hört es ganz genau, da ist Too High von Stevie Wonder als Bett drunter gelegt und das ist doch irgendwie krass. Der Wikipedia-Artikel übrigens super detailliert. Die schreiben, wer die Sendung alles moderiert hat. 7 Namen insgesamt und einer davon auch, Dave Coleman. Der Name war ja hier schon mal bei unserer Suche als Tipp genannt worden. Ich hatte da ja mal eine Sendung angespielt. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich habe als Kind Schlagerrallye gehört, in der keine Schlager drin vorkamen. Aber Kultmoderator Dave Coleman, der kam ab und zu vor. Der hatte ja diesen unvergleichlichen englischen Akzent. Und der hat dann wohl wie die anderen auch hin und wieder dieses Musikbett benutzt. Jetzt bin ich mir ganz sicher. Also liebe Leute da draußen, lieber Andreas, liebe Michaela, lieber Jörg, vielen, vielen Dank für euren Tipp. Das war die Lösung. Super.
Wow, danke Adrian und euch allen. Das hat Spaß gemacht. So ein bisschen Radio-Nostalgie passt ja auch ins Podcast-Zeitalter. So, jetzt aber die Lippen steif halten, eine Tasse Tee angießen oder gleich ein Pint of Lager und damit vielleicht raus in den Park.
Oh, God, hand in hand.
Parklife von Blur ist unser Thema, ein Meilenstein des Britpop, 1994 rausgekommen, und zwar am 25. April, das ist mit Erscheinen dieser Folge tatsächlich schon 30 Jahre her, unglaublich. Viermal Platin hat Parklife in UK abgeräumt, es hat vier Auszeichnungen bei den Brit Awards 95 abgeräumt und es findet sich natürlich auf allen gängigen besten Listen wieder. Es ist zusammen mit Definitely Maybe von Oasis der Anfang und vielleicht auch der Höhepunkt von dem, was man dann Britpop genannt hat. In Wirklichkeit war es eine Wiederbelebung dessen, was in den 60ern mit dem Mercy Beat und der folgenden British Invasion begann. Sozusagen kreativ abgeschmeckt mit typisch britischen Gewürzen wie New Wave, Punk und Synthpop, inklusive der alten von den Beatles und den Stones übernommenen Zankereien. Entweder du warst Blur oder Oasis-Fan, das muss halt immer wieder so sein. Auch gleich dazu mehr. Ich begrüße aus der SWR1 Musikredaktion Stefan Farich und Patrick Schütz. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hello my dear fellow companions.
Das hatte ich auch vor. Aber ich glaube, er hat sich jetzt nur so einen Cockney-Akzent zurechtgeschustert.
Ja, ja.
Ich habe tatsächlich im Internet tatsächlich eingegeben und habe irgendwie so einen Sprachführer gesucht, ja, der mir einen tollen Cockney. Aber es hat nicht geklappt. Aber hier, der Pat.
Pat, sag mal, was war los 94 in der Welt, in der Musik und speziell bei Blur?
Wir starten mal mit einem unsportlichen Medienspektakel. Ihr erinnert euch früher vielleicht an Tonya Harding, Eiskunstläuferin Nancy Kerrigan, die wird beim Training zu den amerikanischen Meisterschaften mit einer Eisenstange attackiert und kann nicht weiter am Wettkampf teilnehmen. Den hat dann ihre Konkurrentin, eben Tonya Harding, gewonnen, weil sie aber in das Attentat verstrickt war mit ihrem Ehemann gemeinsam, ne, wurde ihr Titel später aberkannt und sie lebenslang für jeglichen Eissport gesperrt. Im Februar geht es dann sportlicher weiter. Da starten nämlich die Olympischen Winterspiele in Lillehammer. Nach Russland und Norwegen konnte Deutschland die meisten Goldmedaillen gewinnen. Auf Platz 3 waren wir mit insgesamt 9 Stück. Und im März gab es auch wieder die Oscars. Und der große Sieger bei den Oscars ist der Film hier geworden. Ja, direkt Gänsehaut, schwieriges Thema. Schindlers Liste. Steven Spielbergs Meisterwerk über Oskar Schindler gewinnt 7 Oscars, unter anderem bester Film, beste Regie und natürlich bester Soundtrack. Im März wird Silvio Berlusconi zum ersten Mal italienischer Ministerpräsident. Im April dann die nächste traurige Nachricht. Grunge-Legende und Nirvana-Frontmann Kurt Cobain nimmt sich in Seattle das Leben und wird erst 3 Tage später von einem Elektriker gefunden.
Da kann man ja gleich mal verweisen. Wir haben ja einen Podcast dazu gemacht über das Unplugged-Album von Nirvana. Da reden wir mit Forensiker Mark Benecke über Kurt Cobain, sein Leben und seinen Tod. Ist noch online, könnt ihr euch anhören, wenn es euch interessiert.
Im April direkt die nächste schlimme Geschichte. In Ruanda beginnt nach dem Flugzeugabsturz, bei dem auch der Präsident Ruandas stirbt, der Völkermord an den Tutsis durch die radikalen Hutus. In 100 Tagen sterben dabei so um die 800.000 Menschen. Ende April wird in Berlin der Kaufhauserpresser Dagobert geschnappt. Und nachdem er 27 Jahre als politischer Gefangener im Gefängnis gesessen hat, wird Nelson Mandela im Mai zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas gewählt. Dann gab es noch eine Fußball-Weltmeisterschaft. Brasilien wird zum 4. Mal Fußball-Weltmeister. Deutschland verliert im Viertelfinale 1:2 gegen Bulgarien. Das zum politischen und sportlichen Weltgeschehen mal. Musikalisch war 1994 auf jeden Fall einiges los. Es war sehr bunt und voll mit Songs, die wir heute nicht unbedingt mehr lieben, aber definitiv noch kennen. Real to real, I like to move it, move it. Und geschmachtet wurde auch.
Ach du Liebe.
Bon Jovi. Und Eurodance gab's auch noch.
Eurodance muss Cowboy-mäßig es gegeben haben, weil ich da auch mit Blur über Eurodance rede. Also, wenn wäre jetzt blöd, wenn das nicht da kommen wird.
Bei dem Film König der Löwen war ich zum ersten Mal mit 7 Jahren im Kino und hab Can You Feel the Love to That Girl von Elton John.
Ah. Jetzt könnt ihr raten, wie alt Pat ist.
Und den gab's auch noch, die Kelly Family und An Angel. Herrlich.
Ach du liebes bisschen.
Ja. Black Hole Sun. Ja. Und Grunge gab's nicht nur von Nirvana, sondern auch von denen hier. Der größte Hit von Soundgarden, Black Hole Sun. Und das ist die wunderbare, unverkennbare Stimme von Chris Cornell. Also jede Menge buntes Zeug 1994. Und bei Blur Ja, was war los bei Blur? Ende 93 hatte die Band ihr zweites Album Modern Life is Rubbish rausgebracht und war gerade zurück von einer desaströsen Tour durch die USA. 44 Tage sollte die dauern, wurde abgebrochen. In den USA interessierte sich nämlich keine Sau für diese vier Briten, die vom Shoegaze kamen und so ein bisschen was anderes gemacht haben, denn Grunge war gerade halt total in. Also war niemand bei Blur bei den Konzerten. Die Band war frustriert, es gab diverse Alkoholexzesse, deshalb haben sie schlechter gespielt, was natürlich auch nicht dafür sorgt, dass mehr Besucher kommen. Die Band hatte unglaubliches Heimweh nach Hause, ist nach Hause gefahren und hat festgestellt, die Welt ist irgendwie nicht unser Publikum, wir bleiben very British. Und das war für die Band, so schlimm es für sie auch war als Erfahrung, aber ein sehr, sehr, sehr wichtiger Entwicklungsschritt, weil sie dann genau wussten, wir können uns wirklich auf unsere Heimat fokussieren. Und damit hat die Band sich dann auch ein echtes Zielpublikum geschaffen und genau konnte genau das sein, was sie wollte. Und mit Parklife, mit dem dritten Album, ging es dann endlich voran.
Also ich glaube, Shoegaze müssen wir noch weil Shoegaze ist was ganz Tolles. So, das ist quasi diese Musiker, die wir kennen, die immer auf der Bühne nur stehen und dann immer nach unten gucken, während sie Gitarre spielen, also ihre Schuhe angucken. Das war in der Tat genau. So, ich glaube, Marion Daisy Chain oder wie die alle heißen, das waren diese Bands aus England, die immer nur auf den Boden geguckt haben und ein ganz trauriges Zeug gespielt haben.
Ja. Und auf der Bühne haben die ganzen Gitarristen nämlich immer auf ihr Bataillon an Effektgeräten geguckt. Aber wir kommen nachher noch auf Shoegaze zu sprechen. Blur haben dann mit ihrem dritten Album Parklife endlich mal, sind sie rausgekommen aus der Versenkung und haben mit einer anderen Band gemeinsam, zeitgleich quasi, so ein bisschen den Indie-Pop, den Indie-Rock angefangen. Und das waren Oasis, die kennen wir auch. Und weil die beide irgendwie das Gleiche gemacht haben, war zwischen den beiden Bands natürlich ordentlich Clinch.
Ich würde jetzt mal sagen, die haben doch nicht das Gleiche gemacht.
Wieso? War das grammatikalisch falsch? Dasselbe?
Nein, weder noch. Die haben sich halt mit ihren Gegensätzen sehr gut geeignet, um einen Clinch sozusagen marketingtechnisch sinnvoll in Szene zu setzen.
Beef,
würde ich sagen.
Das ist Beef.
Beef. Genau, und das ist immer dein Thema. Das Thema nämlich, Blur und Oasis, wird uns in der Folge jetzt öfter nochmal begegnen. Wer sich damit genauer beschäftigen möchte, kann nach dieser Folge der Meilensteine auch mal in einen anderen spannenden Podcast in der ARD Audiothek reinhören. Fuck you very, very much, die größten Beefs, wie du eben schon gesagt hast, Beef im Musikbiz. Da gibt es auch eine Folge zu Oasis vs. Blur. Die Britpop Battle heißt das, haben wir in unseren Shownotes verlinkt, zuverlässig zu finden auf swr1.de. Und natürlich gibt es auch die Meilensteine in der ARD Audiothek. Wer sie dort abonniert, verpasst keine Folge. Stefan, warum ist Parklife für dich ein Meilenstein?
Oh. Da muss ich aber ganz groß einatmen. Also fangen wir da an, weil es ein ganz besonderer alternativer Reise- und Gesellschaftsführer für England und besonders für den Londoner Raum ist. Mhm. Weil die Platte auf jedem Track überrascht, weil sie Momente voller musikalischer Schönheit, Momente überbordender musikalischer Kreativität besitzt, weil Parklife textlich unterhält und nebenbei auch noch voll witzig ist, weil hier eine Band, kurz bevor sie bei der Plattenfirma rausfliegen sollte, sich noch einmal zusammenreißt, ihr ganzes Talent in den Ring wirft, nur für den Song spielt und dabei ein musikalisches Bilderbuch erschafft, in dem man immer wieder blättern möchte, um diese besondere Zeit dieser britischen Popmusik neu zu entdecken. Das Album ist einfach ein ganz besonderes, großes Klangexperiment, finde ich. Parklife ist ein Meilenstein, weil die Band großartig ist. Mit einfallsreichen, ungewöhnlichen Gitarrenriffen zwischen Alternative und Coolness, weil Schlagzeug und Bass zu einer treibenden Einheit verschmelzen. Oder um Schlagzeuger Dave Rowntree zu zitieren, it's not where you play, it's where you don't. Es kommt nicht darauf an, wo du spielst, sondern wo nicht.
Oh, meint er damit etwa, dass sie sich ganz auf England konzentriert wollen?
Nein, die Pause wurde ein Stilelement bei Blur. Obwohl, wo er nicht spielt, war natürlich Pech. Bei Girls and Boys hat er dann ganz nicht mitgespielt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und dem Arban müssen wir natürlich erwähnen. Er ist textlich, die Texte sind geprägt. Er ist ein fantastischer, detailreicher Beobachter. Und was er besonders schafft, sind diese kleinteiligen Szenen dann in seine Texte zu packen. Kleines Beispiel, fand ich immer toll, End of the Century, auch auf diesem Album drauf. Das startet mit She says there's ants in the carpet, dirty little monsters eating all the morsels, picking up the rubbish from the carpet. Dirty Little Monsters. Also ich habe schon viele auf den Teppich bei mir zu Hause geguckt, aber noch nie, ob da Ameisen rumkrabbeln und wie sie die Krümel...
Da hast du aber noch nie eine Ameisenplage in der Bude gehabt.
Nein, auf dem Balkon schon. Aber nein, ich kenne keinen Text, der beschreibt, was in einem Wohnzimmerteppich los ist. Ja. Und zwar so witzig und so...
In einem englischen Wohnzimmerteppich.
In einem englischen Wohnzimmerteppich, ganz genau. Das ist übrigens auch der Blick auf diesen alten Teppich mitten in einer Beziehungskrise, bei der auch, so nebenbei bemerkt, nicht romantisch die Kerze brennt, sondern Very British der Fernseher läuft. Also das ist die Beleuchtung in so romantischen Szene. Und wie gesagt, zum Übersetzen, sie sagt, da sind Ameisen im Teppich. Dreckige kleine Monster fressen alle Häppchen, heben den Müll auf vom Teppich. Dreckige kleine Monster, finde ich eine sehr schöne Textzeile. Und dann... Britpop, das, wir werden es sehen, ist ja so ein bisschen das Fenster, ich sag mal das Tor vergangener musikalischer Musikepochen.
Ja.
Also dass du da nochmal, die kommen durch, das ist ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft. Das ist alles. Und bei Blur, finde ich, sind da vor allen Dingen die Kings, da ist Bowie, ich höre auch Pink Floyd, ich höre Duran Duran. Und was Blur auf diesem Album besonders gut macht, die beziehen sich darauf, ohne dass sie plump zitieren oder irgendwie nur lediglich das Ganze imitieren. Yeah. Das finde ich sehr großartig. Und natürlich, ich glaube, viel Kings, wir erinnern uns ans Meilenstein-Album Kings are the Village Green Preservation Society, da nochmal gern reinhören. Yeah. Und da hört ihr unheimlich viel, finde ich, textlich, was Blur auch auf diesem Album machen. Diese kleine Beobachtung. Gibt es in den Shownotes
übrigens. Genau.
Ja, und dann wären wir natürlich beim wichtigsten Punkt. Gut, liebe Oasis-Fans. Liebe Pop-Fans, liebe Suede-Fans, die ihr da draußen seid, ich lasse mit mir diskutieren. Sehr gerne.
Jedes Mal den Meilenstein lässt er das zu, der Herr Fari.
Ich glaube, Blur liefern mit diesem Album die perfekte und zwar umfassende Blaupause für die Ära und den Begriff des Britpop. Sie lösen sich mit diesem Sound vom US-Sound, weil... Patrick hatte das richtig gesagt, sie kam völlig frustriert aus den USA zurück, da war noch Crunch-Time angesagt.
Ja.
Und das hatte sie sehr frustriert und sie wollten sich auch bewusst davon lösen, textlich natürlich und auch vom Sound her. Also Trump würde sagen, make Great Britain great again. Also ja. Früher hieß das Cool Britannia, der Slogan. Und das hatten sie so dann auch in ihren Texten und auf ihre Fahne geschrieben. Und schön ist auch, dass sie bei dieser ganzen Betrachtung des britischen Lebens in der meisten Zeit Beobachter bleiben. Also sie sind immer am Beobachten. Relativ wenig sind sie persönlich mittendrin in der Szene. Es gibt auch Songs, wir werden die auch hören, die ein bisschen persönlichen Charakter hat. Aber dieses Beobachten des englischen Lebens, ich verweise nochmal in die Shownotes, Kings, ja, da findet ihr viel davon, glaube ich. Und da möchte ich sogar so weit gehen, dass nach dem Tod von Nirvana-Sänger Kurt Cobain Blur es geschafft haben, dessen Rolle für die Jugendkultur in England einzunehmen.
Okay.
Also diese Lücke, dieses Stars, dieses Vorbilds zu ersetzen für die Jugend. Britpop, Blur waren, wenn ich das zu Ende führen darf, ich habe mir einen sehr schönen Schlusssatz ausgedacht. Blur und Parklife waren das Herzstück von Britpop.
So. Darf ich das jetzt untermauern?
Ja.
Okay, alles klar. Ja, ich finde auch, wenn man immer diesen Vergleich zieht, du hast es gerade schon getan, zwischen Oasis und Blur, da hat für mich Blur auch eindeutig die Nase vorn, weil die einfach viel, viel, viel schichtiger sind.
Ja.
In ihrer, wir werden es nachher merken, wie unterschiedlich die ganzen Songs sind. Da haben wir auf der einen Seite Blur, die alles, wir haben schon gesagt, ist ein Sammelbeckenfenster auf alles, was in der britischen Popgeschichte da war, mixt da irgendwie so ein bisschen mit rein. Und das probieren die alles immer wieder aus. Die tun viele Sachen für die Songs. Und Oasis macht halt auch gute Sachen, aber sie machen halt viele gleiche Sachen. Für mich wiederholen sie sich sehr häufig. Und da ist Blur einfach viel schichtiger, was ich halt persönlich viel mehr schätze. Das ist eine sehr persönliche Meinung.
Ja, ich fürchte, wir müssen ein neues Mailfach einrichten. Battle of Britannia at swr1.de.
Ja, ich wollte es erst später sagen, aber wenn wir schon gerade dabei sind, wenn ihr eine Meinung zu dieser Battle zwischen Oasis und Blur habt, dann schreibt uns gerne an meilenstein@swr.de oder schickt uns eine Sprachnachricht, bitte mit dem schriftlichen Stichwort Meilensteine, dann finden wir es auch an WhatsApp oder Signal unter der Nummer 06131 92 93 94 95. Würden wir uns sehr drüber freuen. Was ist eure Erinnerung an diesen Beef zwischen Oasis und Blur in den 90er Jahren? Und wir steigen ein mit dem Opener, der auch zum größten Hit des Albums wurde, wenn man die Singlecharts anschaut. Inzwischen ist bei den Streams eindeutig der Titelsong Parklife die Nummer 1. Hier ist aber erstmal Girls and Boys. Der Bass ist so geil. Und dann dieses Knurren.
Das ist ein super Sound. Ja. Und super.
Aber der hüpft auch so geil.
Ja. Total melodiöser Bass.
Ich liebe die Gitarre. Das ist so geil.
Ich finde den linken Kanal jetzt geil. Wenn er jetzt in den linken Kanal reinkommt.
Ja.
So geil edgy.
Ja. Girls and Boys. Soll haben es nicht nur die alten Römer getrieben, sondern auch junge englische Touristen in den 90ern auf Malle oder wie in diesem Song in Griechenland. Es geht drunter und drüber. Jeder treibt es mit jedem und alle gleichzeitig und umgekehrt. Oh, Saddam und Gomera, kann ich da nur sagen. Das Verrückte ist, in der Musik geht es stilistisch genauso drunter und drüber. Ist die Nummer noch Britpop oder Synthpop oder an welchem frivolen Strand und in welchem Stilmix sind wir denn hier gelandet, Stefan?
Also den das Strand ist ja völlig kann ich wahnsinnig. Dir nennen. Den Strand kann ich dir nennen. Dem Albon, der war im Urlaub auf Mallorca in Magaluf.
Ja, aber er singt hier von Griechenland, ne? Ja, ist übertragen.
Ja, aber er hat die Beobachtungen waren in Magaluf, in Mallorca und das kennen wir alle noch aus dem Fernsehen. Also zumindest in den 90er, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, war Magaluf auf Mallorca die britische Hochburg. Und wenn wir dann Fernsehberichte gesehen haben, das war schon eklig, muss man ehrlich sagen. Also Alkoholleichen überall, da wurde, ich benutze jetzt mal den Ausdruck, widerlich.
Ja.
Und dieses widerlich hat aber dem Album schon ein bisschen angezogen. Also so diese Faszination, was geht hier überhaupt? Diese wild kopulierenden Menschen, die in der Kneipe nur auf der Suche sind nach dem schnellen nächsten Sex. Gerne auch im Vollsuff. Und dann mit diesem Erlebnis, mit diesem typisch britischen, es war schon typisch britisch, also wenn man hier in Deutschland war, sagt Mallorca, fahre nicht in Magaluf, da sind die Engländer. Ja, also es ist schon eine ganz typische englische Szenerie, die er da beobachtet hat für sich. Er war ja schlussendlich selbst da als Engländer, sonst wäre er vielleicht in Palma gewesen. Aber nein, er war da. Und dann die Frage, die ich mir stelle, wie packt man so eine Szenerie in einen Popsong? Also für mich fast unvorstellbar. Und ich finde, dass Damon das dann, also dieses sexuelle Verlangen, dass da dieses Ausschweifende, was da mitschwingt, dass er das in dem Refrain einfach, in diesem bekannten Refrain genial zusammenfasst. Mädchen, die Jungs wollen, die Jungen als Mädchen sehen wollen, die Jungen wie Mädchen behandeln, die Mädchen mögen, dass sie Jungs sind. Es sollte immer jemand sein, den man wirklich liebt. Das meint er natürlich total sarkastisch hin und raus, ist klar. Aber er zeigt so. Ich hatte vorhin drüber gesprochen, es ist dieser englische Humor, ein bisschen dieser schwarze Humor, der sich da breit macht. Es ist frech, es ist hinten raus ein bisschen zynisch, es ist intelligent formuliert, finde ich. Im Prinzip ist es eine einfache Struktur im Refrain und eine klare Message, müssen wir einfach mal sagen, die ist Boys, Girls, Love. So, fertig. Ja. Das ist die Message, die er wunderbar da rein verpackt. Und hatte ich nicht eben von den Kings gesprochen?
Ja.
Und ihr wisst, ihr habt dieselbe Assoziation. Ich erinnere an Lola, da heißt es Girl will be Boys and Boys will be Girls.
Yeah,
it's a mixed up, muddled up, shook up world. Also eine, ja, vielleicht von diesem befreienden, übergeordneten sexuellen Gedanken, dieselbe Aussage, die Kings schon in Lola getroffen hatten. Und jetzt hat sie ja dieses Mädchen wollen Jungs, die wie Mädchen sind, ja, es hat ja so einen queeren Touch.
Yeah.
Und in der Tat ist auch der Song so eine Hymne geworden in der queeren Community. Jetzt glaube ich aber persönlich, muss ich ehrlich sagen, dass der Song keinen transsexuellen Aspekt hat. Also ich sehe ihn nicht, sondern ich sehe eher so diesen Tausch der Geschlechterrollen. Gerade in diesem extremen Kosmos von Mallorca. Und zwar hast du ja den Mann, der immer diese klassische Aufreiserrolle hat.
Ja.
Ja, der Baby. Und hier geht es einfach dann, glaube ich, darum, dass Frauen wie Aufreiser agieren und Männer sollen so sein wie Frauen, nämlich in diesem Fall sich aufreißen lassen.
Mhm.
Also er tauscht so diese Klischee-Rollen aus und Ich glaube nicht, dass es ein transsexueller Aspekt ist, aber im Endeffekt geht es auch um eine totale, um ein totales Gehen lassen.
Ja.
Ja, insofern ist das sicherlich auch involviert da mit drin. Und wir haben ja schon oft bei den Meilensteinen über die Bedeutung des Opener-Songs gesprochen. Mhm. Wie wichtig der ist, wie dass er klar machen muss, um was es eigentlich geht. Also mit dem ersten Song den Fans gleich zeigen, was so der aktuelle Stand der Band ist musikalisch, was angesagt ist, wo sie hinwollen. Und ich finde, das schaffen Blur mit Girls and Boys in Perfektion. Sie starten da nicht mit einer Pop-Rock-Nummer, die man vielleicht von ihnen erwartet hätte, sondern, ich sage das Wort und es kommt immer wieder vor, Überraschung. Nein, sie legen da so einen Eurodance-Groove drunter, Trump-Computer, unser lieber Schlagzeuger darf komplett nicht mitspielen, auf einem der größten Hits, okay. Und dann haben wir diesen fantastischen Bass-Riff, muss man wirklich sagen.
Abgefahren, ja.
Gerne auch mal Duran Duran hören.
Man könnte sagen, in den Lead-Bass.
Ja, gerne auch mal Duran Duran hören, weil er ist sehr, sehr, sehr orientiert an Duran Duran, die auch ähnliche Grooves haben. Und wir hören mal rein, ich habe das mal so angespielt.
Schön.
Der federt.
Ja, der federt und. Ist das ein Fretless? Nee.
Nee, normaler.
Aber ja, ich glaube, er hat
Fender P-Bass gespielt, aber es ist auch nicht einfach, die Figur zu spielen, muss man wirklich sagen. Aber sie ist eine großartige Figur und sie unterstreicht das, was ich am Anfang schon gesagt hatte. Hier ist die ganze Band wirklich involviert. Also obwohl jetzt hier ein Trump-Computer spielt, wir hören es nachher, die Rhythmus-Section ist außergewöhnlich. Also neben der außergewöhnlichen Alternative-Gitarrenarbeit ist das alles. Das ist eine super Band.
Ja.
Also ich muss auch jetzt, als ich das Album ging das wieder auf, was das für eine fantastische Unit ist, die da rumspielt. Und hier haben wir natürlich diese 16er, abgewechselt mit den mit Achtelfiguren, das tanzt, das federt, das ist wirklich, es ist ein Classic. It's Classic, wie Beckenbauer würde sagen, es ist ein Classic. Ja. Was ist eigentlich der Frosch-Sound am Anfang? Den habe ich nicht gefunden, so quark, quark, der quark, sehr schöner Synthi-Sound. Finde ich auch, hat mich auch total überrascht. Und dann gehen wir mal zu den Gitarren, weil da hat der Patrick schon laut geschrien, oh, das ist geil, die Gitarren. Ja, Herr Roxon ist auch ein geiler Gitarrist. Und was er hier auch wieder schafft, ist, er lässt erstmal diesen Dance-Groove laufen und dann kommt er auch schön auf die Kanäle verteilt, rechts, links. Zwei Gitarren eigentlich, rechts diesen verzerrten, ja, es ist so ein Alternative-Riff, der eigentlich gar nicht zum Eurodance oder zu dem Grundhaltung passt, wenn wir sie sehen. Und dann linker Kanal, das ist mein Lieblingseffekt, kommt ja mit diesem Düsenjäger-Effekt rein. Das macht man, indem man das Gitarrenplättchen, also das Plektron, über die Seite zieht. Und dann kommt, weil die umwickelt sind, die Seiten, entkommt so ein Reibeeffekt, der, wenn du ihn verzerrst, diesen Düsenjäger, ist gängig in jeder Rockmusik, Metal, wo es ist. Und das noch durch, ich glaube, einen Phaser oder einen Flanger-Effekt, der noch so ein bisschen das Ganze dreht. Großartig, einfach großartig. Und das alles zusammengenommen, da bin ich bei dir. Ja, es ist so ein bisschen leichtes Chaos, aber wohl dosiert und dann on top, wieder eine Lieblingsstelle, dieses kleine, feine, sehr seltsame Gitarrensolo. Der Düsenjäger?
Ja.
Und jetzt kommt das Geilste.
Das ist einfach, du musst erst mal drauf kommen.
Keep it simple, stupid, aber. Ja, also dieser Song ist überhaupt die ganze Platte voller kleiner Feinheiten, kreativer Ideen und Herr Roxon, also der Gitarrist, der ist ja auch, wir werden nachher noch, er ist ja so ein Pedaljäger.
Ja.
Also er benutzt Gitarrenpedale, also Effektpedale sehr kreativ, indem er sie nicht nur anschaltet, sondern während er spielt, anschaltet. Und dadurch mitunter sehr, sehr, sehr crazy Effekte erzeugt. Ich glaube, das ist auch dieser Effekt. Ja. Ich glaube, es ist ein Tremolo-Effekt, also wo normalerweise der Ton immer so ein bisschen. Und indem er das an- und ausschaltet, hat er auf einer hohen Geschwindigkeit immer wieder das Piepen, Piepen weg, Piepen weg, Piepen. Ich glaube, das ist der Effekt, den er da hat. Bitte, liebe Supergitarristen und Nerds da draußen, vielleicht wisst ihr genau Bescheid, wie er den Effekt gemacht hat. Ich glaube, es ist so erzeugt, also aus meiner Erfahrung heraus. Das stellt die Sache klar. Hier wird es witzig, hier wird es British, hier wird es musikalisch überraschend, hier wird es alternative, die Gitarre, die könnt ihr behalten, die wird immer wieder da sein. Also ganz klar, freut euch auf dieses Album. Mhm. Girls and Boys, Love.
Das Schöne ist ja, diese ganzen Effektgeräte, das ist ja genau das, was sie von vorher hatten, von diesem Shoegaze. Das ist ja diese Effektverliebtheit. Also wenn Shoegaze-Gitarristen eine Sache können, dann ist das verdammt viele Fußarbeit machen, was sie da auf dem Pedalboard machen. Da ist echt immer viel los. Aber du hast schon gesagt, Stefan, das finde ich auch super, wie sie dieses Überraschen, das ist der perfekte Opener, weil sie überraschen so, hä? Was ist denn hier los mit diesen Sounds? Und dann kommt aber diese edgy, rockige Gitarrensound, so, ja, wir sind trotzdem noch Blur, wir können auch noch Gitarre. Und das ist halt so edgy, dass es aber auch direkt irgendwie im Kopf hängen bleibt. Das heißt, nach 30 Sekunden kennst du, weißt du, wo es hingeht? Oder nein, das Schöne ist, du weißt nicht, wo es hingeht, aber du weißt auf jeden Fall, das ist eine Blur-Platte. Mhm. Und das finde ich auch so cool, das macht so genial, diesen Anfang.
Ja, hat, glaube ich, auch der Produzent gesagt, ne? Sie können sich verändern, wie sie wollen. Na, du hörst, dass sie Blur sind am Ende. Die haben halt so ein Signature-Sound dann doch irgendwie, wo man sie dann wiedererkennt.
Das hat auch David Coxon mal in einem Interview mal erzählt, dass der spätere Produzent, der wollte genau diesen edgy Gitarrensound. Deshalb wollte er nie, dass der Coxon seine Gitarre stimmt. Der wollte eigentlich immer, dass der mit einer verstimmten Gitarre spielt.
Ach Gottes Willen. Ganz kleines Detail noch in dem Song, was uns später noch begegnet wird und was uns mehrfach bei Franz Ferdinand begegnet ist, auch in dieser Zeit des Britpops und der Wiederbelebung des Britpops sozusagen, diese Vorliebe für deutsche Einsprengsel in den Texten. Das finde ich doch immer wieder ganz witzig. Hier heißt es zum Beispiel, du bist sehr schön, but we haven't been introduced.
Ja, ich glaube, das hat so ein Mallorca-Feel. Weißt du, also ich sehe da, liebe englischen Mitbewohner und Hörer, aber ich sehe da einen vom Sonnenbrand geplagten, etwas dickbäuchigen Briten mit...
In einer sehr engen Badehose.
Oder wahlweise auch einer sehr engen Boxer-Trainingshose, ja, der auf ein Mädchen zugeht und sagt, du bist sehr schön.
Schon.
Aber haben wir uns nicht vorgestellt. Das ist, glaube ich, die Szene und ist auch, glaube ich, aus der Beobachtung heraus entstanden und ich finde sie sehr witzig, ja, weil sie einfach super passt.
Ja, wir kommen später noch auf die deutschen Einsprengsel und den deutschen Einfluss zu sprechen. Wenn wir über den Britpop von Blur reden, dann reden wir natürlich auch über diese große Kreativität. Stefan, du hast schon angesprochen, Vorbilder wie die Beatles, die Kings sind da zu nennen und wir reden selbstverständlich auch über Gitarrensounds, die auch bei Blur manchmal so klingen, als hätten The Who-Pate gestanden. Aber nicht nur die Gitarren, auch die Keyboards und der Gesang. Eigentlich wird beim nächsten Song gerne von den Kings gesprochen, aber ich höre hier sehr viel The Who bei Tracy Jacks. Allein dieses repetitive Keyboard, ne?
Ja, ich habe schon Baba O'Reilly im Ohr.
Genau. Und dann der Gitarrenanschlag.
Hör ich aber Friday's Night.
Ja, stimmt, hört man auch.
Ausgerechnet
du hast die Beatles.
Ja, ich muss ja so viel Beatles schon anhören hier in diesem Meilenstein. Ich kenne die mittlerweile. Das ist Who. Das ist ein absoluter Who-Gitarrenriff.
Auch die Gesangsmelodie gleich.
Sehr 60s.
Das könnte original aus Quadrophenia oder so sein.
Ich finde es total 60s auch.
Aber das kann man super arm in arm im Pub einfach mitschreien.
Großartig.
Tracy Jacks, die Geschichte über einen Beamten in der Midlife-Crisis, der auch irgendwie mit seinem Geschlecht und seiner Sexualität hadert. Es geht um eine triste Strandszene, das alles inspiriert von den Kings oder eben, wie gehört, von The Who und von einer BBC-Sitcom. Wie passt das alles zusammen, Pat?
Ja, also ich glaube, in diesem Song kommt einfach grundsätzlich unglaublich viel zusammen. Also fangen wir aber mal vorne an. Also gemeinsam mit dem Song von The Kings, also David Watts heißt er übrigens, über den ich jetzt spreche, ist auf jeden Fall, dass der Titelname einer Person ist. Bei Blur ist es Tracy Jacks, bei The Kings ist es oder war es David Watts. Und hören wir mal ganz kurz rein in den Text. I am a dull and simple lad, cannot tell water
from champagne, and I have never met the queen. Blur sind total Kings.
Ja,
total. Hey. I wish I could be like David
Watts. Ja, aber es ist vor allem textlich finde ich das super spannend, denn da fühlt sich Tracy Jacks an wie eine Reaktion auf David Watts. Also David Watts ist in dem Song, das ist ja so ein Typ, der hat irgendwie alles im Griff. Das ist der große Macker. Das ist quasi der Football-Quarterback des Highschool-Teams in irgendeinem Teenie-Film. Im Text heißt es bei David Watts, wir haben es gerade gehört, I'm a dull and simple lad. Also ich bin ein einfacher Typ. Cannot tell water from champagne. Also ich kenne den Unterschied nicht zwischen Wasser und Champagner. Ich habe auch noch nie die Queen getroffen. I have never met the Queen. And I wish that I could have all that he has got. Also ich will alles, was er hat. Und ich wünschte, ich könnte einfach sein wie David Watts. Ja, und was macht Tracy Jacks? Tracy Jacks will im Song, der will Veränderungen in seinem Leben, ganz einfach gesagt. Er will ausbrechen aus seinem tristen südenglischen Küstenleben in einer Stadt, wo nichts los ist. Er hat die Schnauze voll von seinen Klamotten und seinem Haus, also Klamotten wegschmeißen. Und das Haus wird mit einem Bulldozer platt gemacht. Und das fühlt sich für mich jetzt an. Jetzt komme ich zum Schluss. Moment, jetzt kommt die Conclusio. Der Song David Watts wird aus einer Ich-Perspektive erzählt. Und es könnte ja auch Tracy Jacks sein, der uns die Geschichte erzählt. Also ich wäre eigentlich gerne David Watts. Das ist so meine textliche Konklusion. Das fand ich irgendwie ganz schön.
Ja.
Naja, und um das zu erreichen, muss er alles, was er hat, natürlich mal eben kurz platt machen und ein bisschen durchdrehen und im Leben aufräumen. Und das erinnert, wie du es schon gesagt hast, an diese BBC-Sitcom The Fall and Rise of Reginald Perrin. Da geht es auch um einen so einen gelangweilten Geschäftsmann, der seinen eigenen Tod vortäuscht und auch im Vorspann so sein Business-Outfit an so einer leeren Küstenstadt einfach in den Sand wirft, im Strand also liegen lässt und einfach dann nackig davon schwimmt. Ne? Aber von diesen Ausbruchsversuchen aus der Realität, aus dem langweiligen Leben, gibt es ja ganz viele verschiedene Geschichten. Was ich noch bei YouTube gefunden habe, ist ein Zusammenschnitt. Da läuft Tracy Jacks über die Szenen aus dem Film Falling Down. Weiß nicht, wer ihr den kennt. Ein klassischer Ami-Kultfilm von übrigens 93, also auch kurz vorher.
Ah, ja.
Und da spielt Michael Douglas so einen normalen Typen aus der Arbeiterklasse, der völlig durchdreht. Passt auch sehr gut, finde ich. Und abschließend, in England ist der Song nie offiziell als Single rausgekommen, aber trotzdem sehr beliebt bei den Konzerten von den Fans, weil Tracy Jacks kann man halt einfach gut die Kollegen im Arm halten und einfach rumschreien, Tracy Jacks, das lässt sich toll mitsingen, das macht einfach Spaß.
Ja, haben wir eben auch gemacht. Wir hatten jetzt schon einige sehr erstaunliche kreative Ideen, die Blur auf Parklife umgesetzt haben. Der Titelsong hat absoluten Kultstatus erlangt und das, obwohl die Strophen gar nicht gesungen, sondern gesprochen wurden. Gesprochen übrigens von niemandem geringeren als Phil Daniels. Das ist der Schauspieler, der in der Verfilmung von The Who's Quadrophenia die Rolle des Jimmy Cooper spielt. Auch hier wieder der Verweis auf die Urväter des Britpop. Hier ist Parklife. Auch die ganze Zeit die Atmo dahinter, ne? Ja. Diese Parkatmosphäre.
Das hat all dieses, auch diesen Monty Python-Style.
Ja, ja.
So.
Ja. Ja, oder so Benny Hill-mäßig so ein bisschen, ne? Und dieser Bass, wie er auch einfach marschiert, also spazieren geht.
Ja.
Bom, bom, confidence bom. Is a preference, the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as. John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Er macht einfach Spaß.
Yeah. You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Da geht's auf, ne? Unglaublich.
Das ist ein Oasis.
Ja, ja, natürlich. Melodieführung ähnlich. Parklife, eine britische Alltagsbeschreibung über das Leben in einem Park, eben typisch britisch umgesetzt auch. Gitarrist Graham Coxon hat mal gesagt, Parklife handelt nicht von der Arbeiterklasse, sondern von der Parkklasse. Müllmänner, Tauben, Jogger, Dinge, die wir jeden Tag auf dem Weg zum Studio sehen. Es geht darum, Spaß zu haben und genau das zu tun, was man tun will. Der Kritiker Mark Sutherland vom Magazine Smash Hits nennt Parklife einen der schwärzesten Songs aller Zeiten und meint damit wohl den sarkastischen Blur-Humor. Und für Kings Mastermind Ray Davis ist es der beste Song der besten Blur-Platte. Da kommt viel zusammen, Stefan.
So, die Kings haben die Bumpler gelobt. Ja, du hast es schon erwähnt. Es ist in der Tat, der Gedanke zu diesem Song entstand wohl Damon Albarn, also dem Blur-Sänger, immer auf dem Weg zum Studio. Also er hat einfach, was er konnte, was ich immer wieder nur betonen kann,
beobachtet.
Er hat einfach beobachtet. Ja. Er hat sich das alles angeguckt, da war der Jogger, da ist der etwas Übergewichtige, dem die Stimme ja zu, hier, du musst mal ein paar Übungen machen. alles, was so unterwegs passiert, hat er beobachtet und in einen Topf geschmissen. Nur er kam... Es hat nicht so richtig funktioniert, als er das aufgenommen hat. Also dieser Sprechteil hat nicht richtig funktioniert.
Wollte er es ursprünglich aufsprechen?
Ja, er wollte es. Er hat auch eine Demo gemacht, wo er spricht. Aber das hat nicht richtig funktioniert. Und dann haben sie sich überlegt, was können wir machen? Und da kommt halt Phil Daniels ins Spiel. Man muss sehen, dem Albarn war auch von der Drama School, also einer Schauspielschule. Mhm. Er war da schon interessiert. Er kannte diese Personen und Phil Daniels war für ihn schon sowas wie ein Idol aus der Quadrophenia-Zeit heraus. Und den hatte er eingeplant und dachte, komm. The Debt Collector, auch ein Song auf dem Album, da könnte doch vielleicht, das wäre doch eine geile Idee, mal ein Gedicht rezitieren.
Ja.
So, das hat aber nicht hingehauen. Also funktioniert, er hat kein Gedicht gefunden, das er irgendwie dem auf die Backe kleben konnte. Und deshalb kam er auf die Idee, dann kann er den Sprechteil im Parklife machen. Das wäre doch auch super. Er ist so very British, er ist so Monty Python-mäßig, das könnte alles funktionieren. Und jetzt war es so, dass Phil Daniels, der hat mal Fußball gespielt. Also wie, klar, ich glaube, jeder Engländer spielt Fußball, ja. Und dann gab es auch diese Firmenmannschaften und da hat er wohl auch mal in die Firmenmannschaft des Melody Makers gespielt, also eine berühmte Musikzeitschrift in England. Und da spielt auch Steve Sutherland mit, der war Redakteur von Melody Maker und Manager. Und der sagte ihm dann, hier, pass auf, ich habe gehört, da gibt es so eine junge Band, die will dich mal gern hören. Und so, wer soll das sein? Blur kenne ich überhaupt nicht. Also er kannte die Band, habe ich noch nie von gehört. Fand das aber dann im Endeffekt, ja klar, ein bisschen Geschmeichel, ja, fand das interessant, hat dann Albarn angerufen und sich mit ihm unterhalten, fand das Konzept dann ganz gut, ist ins Studio und in 40 Minuten hat er das Ding eingesprochen gehabt. Also das war im Prinzip so die Genese dieses Songs, sehr schönes Funfact am Ende. Er wurde mal gefragt, wie er denn bezahlt wurde und er sagte, ja, mir wurde so eine Einmalzahlung angeboten, aber ich habe dann lieber eine Beteiligung genommen, was natürlich im Endeffekt bei diesem Monster-Album die richtige Entscheidung war. Ja, und weil das hatten mit diesem komischen Sprechgesang, das war nicht bei jedem jetzt unbedingt beliebt. Ja? Dave Belf, Miteigentümer von Foot Records, also dem Plattenlabel von Blur, der war da gar nicht so begeistert. Den Hook fand er super, also den Refrain.
Ja, da kann man ja nichts.
Das ist tippitoppi. Aber bei den gesprochenen Strophen, da war er so, geht eher gar nicht. Also das für eine Hitsingle, also mit diesem gesprochenen Zeug, das geht nicht. Wohingegen Blur-Bassist Alex James, der fand die Nummer von Anfang an brillant. Ja, die kompletteste Nummer, die er je gehört hat. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so Ehrfurcht auch vor Herrn Daniels gewesen, den die ganze Truppe abgöttlich verehrt hat, glaube ich.
Ja.
So ist die Sache einfach dann entstanden. Und Hintergrund für diese, was natürlich bei David Albarn auch immer sehr beeinflusst hat, war diese Londoner Szenerie, diese Plätze.
Ja.
In dem Fall natürlich ein realer Platz, der fährt zum Studio, aber er setzt seine Figuren ja da in England an imaginäre Plätze. Und das auf diesen Trichter oder die Faszination dafür, das hatte er von Martin Amis, einem Autoren, der unter anderem das Buch London Feels geschrieben hat. Da geht es um eine Frau, die, so eine Femme Fatale, die das Datum ihres eigenen Mordes kennt, aber nicht weiß, wer sie umbringt. Es gibt zwei Figuren, die in Frage kommen. Das ist einmal so ein Banker und ein Großkrimineller, Keith Talent. Und dieser Keith Talent, der hat es Damon Albarn angetan. Der wollte gern Keith Talent sein. Und das hatte ihm so angetan, dass er daraufhin auch so ein gewisses Konzept für die Platte gestrickt hatte selber. Mhm. Und weil Parklife ist ja nicht nur das Parkleben. Ich glaube, es ist so, jeder hat so sein eigenes Parklife.
Ja, also von Dingen, die immer wiederkehren.
Ja, ich glaube, es ist nicht nur gemein, dieser Park, den wir kennen, sondern eine ganz spezielle Art des Lebens. Ja. Der Jogger hat sein Parklife, weil das seine Szenerie ist, seine Umgebung. Ich glaube, so ist auch gemeint. Er hatte das Werk von Martin Amis kennengelernt, weil, wie gesagt, er war dort Drama School und sollte mal eine Rolle spielen, die auf einem dieser Bücher beruhte, und las dann eben dieses London Fields und war davon ganz begeistert und hat daraufhin auch seine Szenerien für diese Platte abgeleitet, ein wenig.
Finde ich noch ganz witzig. Und zwar ist Damon Albarn ist ja auch großer FC Chelsea-Fan. Und im Parklife macht sich ja die vermeintliche Arbeiterklasse ein bisschen auch über die Schickimickis lustig. Und wer die Stadt London kennt, weiß, dass der Stadtteil Chelsea auch so ein bisschen Etepetete vielleicht ist. Und schön ist einfach, dass regelmäßig im Stadion vom FC Chelsea jetzt der Song von einem Chelsea-Fan über quasi das schicke Leben im Stadion läuft. Also Parklife läuft regelmäßig im Stadion des FC Chelsea.
Und das finde ich ja wieder schön, weil das alles, und da wollte ich drauf kommen, weil es alles mit einem Fußballspiel angefangen hat sozusagen.
Ja.
Es ist schon eine irre Nummer. Auf ein witzigerweise ziemlich deutsches Detail des Textes. Ich habe es schon mehrfach angeteased, möchte ich später noch eingehen, wenn wir über das Video reden. Welch ein Impact der Song Parklife auf die Szene in UK hatte, konnte man schon daran sehen, dass der Song quasi zu einem vorläufigen Höhepunkt der Fehde zwischen Blur, dem Beef, wie ich jetzt gelernt habe, zwischen Blur und Oasis geführt hat. Was war da passiert, Pat?
Ja, also ich muss ja sagen, ich mag ja so Beef in so Musikszenen, mag ich ja total gerne. Das ist immer so ein bisschen wie das was Besseres als Telenovelas irgendwie, aber in diesem Fall
und auch gar nicht inszeniert oder so.
Nein, bestimmt nicht. Aber auf jeden Fall war es in diesem Fall so 1995, wir gehen zu den Brit Awards 1995, da hatten Blur mit dem Song und dem Album Parklife richtig abgeräumt. Die meisten Brit Awards an einem Abend bis zu dem Zeitpunkt, die gab's für Blur, und zwar waren die in ganz vielen Kategorien zusammen mit Oasis nominiert. So, und haben alles abgeräumt. Also Oasis hat in diesem Jahr alles verloren, bis auf Breakthrough Artist, weil Blur gab's ja schon. Und da konnten Oasis den zumindest mitnehmen. Mhm. So, und jetzt, ne, das ist die Ausgangsszene. Blur hat Oasis quasi an die Wand gespielt.
Bester Song, bester Artist, bestes Album und
ja, alles eben mit Parklife. Und jetzt springen wir ein Jahr weiter. Brit Awards 1996. Oasis und Blur sind immer in allen gleichen Kategorien nominiert. Also wenn Blur nominiert ist, war auch Oasis nominiert. Und nachdem Blur 95 alles gewonnen hat, war 96 andersrum. Blur ging komplett leer aus und Oasis hat in jeder nominierten Kategorie gewonnen. Und dann die Gallagher-Brüder, die sind ja manchmal so ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Auch und gegeneinander. Bei der
auch gegeneinander, ja. Aber in diesem Fall, da waren sie noch zusammen als Oasis. Und bei der Dankesrede kommen die beiden auf die Bühne und feiern den Triumph über die Britpop-Konkurrenz dann so
ziemlich
ein bisschen
betrunken,
zu
auch,
sehr.
Würde ich sagen, ne?
Ja, das kann gut sein. Wir hören mal rein.
I'd like to thank all the people. All people. So many people. And they walk off and in
oh my God.
Their shite life.
Ja. Dann haben sie natürlich
was
auch schon
ist
im
Scheitlife? Wollte er Scheißlife sagen?
Shitlife, natürlich.
Yeah. Das ist
Accent.
Accent, okay.
Genau, das war dieser Mockney. Das war dieser Mockney-Accent, den sonst ja, natürlich gerne Damon Albarn spricht. Also wurde aus Parklife Shitlife und damit haben sie den Ball sozusagen zurückgespielt und sich dagegen revanchiert, dass Blur im Jahr davor gewonnen haben.
Ja, wobei man, wir gehen ja nicht direkt auf diesen Beef ein. Es ist auch hart geworden nachher, muss man sagen. Also Noel Gallagher hat zum Beispiel bei diesem ganzen Streit auch mal den Satz losgelassen, ich wünsche, dass Blur AIDS bekommen und alle sterben.
Ja, das ist natürlich.
Also das, ja. Weil du gesagt hast, was inszeniert. Es war, natürlich waren die Plattenfirmen selbst sehr interessiert an diesem Battle, weil sich's gut verkauft hat alles. Aber unter den Künstlern ist es dann doch bisweilen ausgeartet. Weil
aber
er hat sich entschuldigt.
Sind nicht
dafür
Liam
noch,
und
ja.
Er Freunde inzwischen? Herr Albarn?
Sie sind im Moment, also Liam sagt, sie wären befreundet.
Ja.
Ja, warum auch nicht?
Das war ja Stones genauso.
Es war so ein konstruktiver Battle auch. Ja. Ne, der nachher, wie gesagt, bis auf diese Entgleisung,
ja,
die
daneben
wirklich hat. Er hat sich entschuldigt dafür, aber das war auch in diesem Battle.
Aber sie haben alle trotzdem von diesem Beef, sag ich mal, profitiert.
Sag mal, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen Cockney und Mockney? Ich glaube, der Cockney ist der wirkliche Dialekt und Mockney ist, wenn man so tut, als wenn man einen Cockney-Dialekt
genau, wenn man versucht, den nachzuahmen.
Und der war übrigens auch in diesem London Fields Buch.
Und was Lena Meyer-Landrut immer versucht. Ne?
Ja, Cockney ist ja quasi der Dialekt der Arbeiterklasse. Ja. Und es ist quasi, wenn sich die etwas höher gestellten, sagen wir es so, versuchen ein bisschen runter zu graden. Und so ein bisschen mehr Street-Credibility, würde man vielleicht im Hip-Hop sagen, zu bekommen, dann versuchen sie das zu imitieren.
Und das aber nennt man dann Mockney.
Nicht okay. So viele.
Das ist dann Mockney.
Hat der Frank schon Beef und Street-Credibility.
Ja, ich lerne so viel heute, das ist
wir
unglaublich.
Schenken ihm ein Wörterbuch.
Unfassbar hier. Ich werde noch ganz up-to-date am Ende. Das Video zu Park Life setzt dem Cockney- oder Mockney-Dialekt, vorgetragen von Phil Daniels, auch noch einen drauf. Genial umgesetzt. Es geht um einen Vertreter für doppelverglaste Fenster. Muss da auch erstmal drauf kommen, Pat.
Ja, das Video ist schon echt witzig. Also Phil Daniels und Damon Albarn sind halt das Vertreterduo in dieser Szene. Und die sind halt in diesem reichen Stadtviertel unterwegs. Weil wo gehen die Vertreter hin? Die gehen nicht in die Blockhaussiedlung, sondern die gehen in das reiche Viertel. Dabei ist Damon Albarn weniger Vertreter, sondern mehr Fußabtreter. Also der Lehrling von Daniels. Und die beiden fahren halt durch dieses Parkviertel und beobachten Dinge. Und der Vertreter alias Phil Daniels macht natürlich die ganzen Beobachtungen und macht sich halt so ein bisschen über die reichen Leute lustig mit ihrem Parkleben. Also zum Beispiel, wir haben es schon gesagt, über diesen Jogger zum Beispiel. Dann gibt es noch fast einen Unfall, als der Vertreter fast 4 Leute auf einem Zebrastreifen überfährt, von denen die dritte Person, in diesem Fall der Drummer, der Band barfuß ist.
Was könnte
aus
das
welchem
für eine
popkulturellen Kontext könnte man das nochmal gezogen haben?
Wenn ihr es wisst, schreibt uns an Meilenstein.
Ich habe keine Idee.
Ja, ich habe auch keine Idee.
Ich ahne, das hat wieder was mit diesen komischen Beatles zu tun.
Naja, und auf jeden Fall, bei dieser Zebrastreifen-Szene passiert dann auch noch Folgendes. Also dieses Auto, dieser Ford Granada, in dem dieses Vertreter-Duo ist, hält neben einem Audi, in dem so ein gelecktes Parkviertelpärchen sitzt. Und dann drückt Phil Daniels dem Pärchen auch durch den deutschen Slogan von Audi ins Gesicht: Vorsprung durch Technik. Also das ist quasi einer dieser Werbeslogans, die es trotz einer fremden Sprache irgendwie geschafft haben, sich in den normalen Sprachgebrauch reinzuschleichen. Das kennen wir bei uns vielleicht auch von anderen Dingen.
Wir hören
nur
mal
ganz
rein.
Kurz.
It's got nothing to do with your Vorsprung durch Technik, you know.
Vorsprung durch Technik.
It's not about you joggers who go round.
Also es ist einfach alles in diesem ganzen Video, was einen sehr lustigen Stil hat, durch schneller laufende Videosequenzen, langsamer laufende Videosequenzen.
Großartig.
Durch die ganzen Bandmitglieder, die sich in unterschiedliche Rollen als Jogger, als Transvestit etc. Verkleiden, hat das einen unglaublich lustigen Aspekt. Und ganz viele Kleinigkeiten, wie sich die Arbeiterklasse sozusagen in dem Video über diese Upper Class so ein bisschen lustig macht.
Immer wieder lustig auch, dass sich Blur, so britisch sie sind, auch über solche Details zum Beispiel an deutschen Klischees abarbeiten müssen, wie dieser Kontrast zwischen dem der Technik eines alten Ford Granada und eines Audi Cabriolet.
Das lag an diesem Cool Britannia, Very British, weil wir gehen natürlich auch zurück auf so Sachen wie Crowds und Zweiter Weltkrieg und diese Abgrenzung, die da natürlich auch mitspielt, die nicht nur nach Amerika war gegen Crunch und was da kam, was Damon Albarn, er sagt, er hat es nicht gehasst, aber er konnte es war nicht sein Ding und er hat deswegen so eine Ablehnung gehabt. Und das spielt er auch groß mit. Also ich glaube auch so Britpop-Karten, wo auch Deutschland eingezeichnet wird und Stop the Invasion und so.
Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder so Krautrock-Faszination und Übernahmen, ne? Auch bei Blur. Ganz britisch beziehungsweise englisch geht's auch auf dem Cover zu. Das Windhundrennen, Stefan.
Ja, Windhundrennen. Sehr gern für Wetteinsätze der Arbeiterklasse. Ja, es war so ein Lieblingssport der Arbeiterklasse. Da ging man auf die Windhundrennbahn, nicht auf die Pferderennbahn. Das war für die Reichen vorenthalten und hat dann gewettet. Und ursprünglich, das muss man ja sagen, sollte die Platte ja London heißen. Mhm. Und auf dem Cover sollte ein Obst- und Gemüsestand abgebildet sein. Das hat aber bei der Band nicht so richtig gezündet. Und Damon Albarn hatte zu der Zeit Anteile an einem Rennhund, an so einem Windhund gekauft. Und hatte dann ursprünglich die Idee, lass uns irgendwie so ein Sportfenster machen. Erstmal. Und da war natürlich alles an Sport drin, auch Windhundrennen. Und dann fand er das aber so interessant, lass uns nur auf diese Windhunde mal konzentrieren. Und dann haben sie dieses Bild gefunden. Das ist ein normales, frei verfügbares Bild gewesen. Ja. Aufgenommen, allerdings nicht in London, sondern auf der Hunderennbahn in Sussex. Und das haben sie genommen, weil ich, weil sie das, diesen Anblick dieser Hunde, also ich, Herr Coxon sagte mal, wir haben uns auf die Windhunde konzentriert, weil sie eine Aggressivität hatten, die uns gefiel. Wir haben denjenigen mit den meisten Zähnen ausgewählt. Sie sehen geistesgestört aus.
Haben nicht alle gleich viel Zähne?
Nee, der fletscht, der schwarze. Sie sehen geistesgestört aus, sehen sich nicht nur danach zu töten und in ihren Gesichtern liegt ein bizarrer Ausdruck. Bei einem Fußballer sieht man einfach nicht so aus. Vielleicht ein bisschen, sagt er. Und darum haben sie sich, was diese Sportfenster haben sie reduziert auf diese Windhunde. Und sie haben das dann auch weitergetrieben, denn Plattencover gab es dann auch Aufnahmen auch von der Hunderennbahn. Die war allerdings dann in London, das berühmte Walthamstow Stadium für Windhundrennen. Mittlerweile gar nicht mehr in Betrieb. Ich habe mal Fotos gesehen, das ist jetzt so Lost Place. Mhm. Und da haben sie übrigens auch den Album-Release gefeiert.
Naja. Aber ich muss sagen, wenn Jürgen Klopp im Kampfmodus ist und die Zähne fletscht, dann kriege ich auch Angst. Also
natürlich,
gut, ist ja wieder deutscher
Cover Fuß, sein. Ne, dann, das nächste Plattencover.
Kommen wir zu To The End, ein Song, der nach etwas früheren Epigonen der britischen Indie-Szene klingt. Wer da mal nicht an die Smiths denkt. So was von jetzt gleich.
Gut, dass sie nicht mit dem Song auf dem Album angefangen haben.
Ja.
Das wäre kein guter Opener.
Ich finde ihn toll.
Ich finde ihn auch schön, den Song. Grundsätzlich ja, aber als Opener nicht. All those dirty words just got left. Da höre ich Morrissey, oder? Absolut.
Ich glaube, das ist auch der Song, wo er tatsächlich auf dem ganzen Album am besten singt.
Ja. Ach, die, jetzt, oh, wie das aufgeht. Ich liebe das.
Das ist halt Morrissey, ja.
Ja, absolut. To The End, irgendwie sozusagen verschmitzt die Nummer, Mörderwortspiel. Ich hatte es schon erwähnt, warum es nach Morrissey und Co. klingt, könnte auch einen ganz einfachen Grund haben, Stefan.
Aber klar, ein Grund ist, und wir haben eben während des Songs alle geschmachtet, es ist dieser Morrissey-Schmacht und diese latente Traurigkeit, die da mitschwingt. Vielleicht lag es aber auch, also diese Traurigkeit daran, dass Alban zu dieser Zeit nicht gut drauf war. Er war in einer schlechten Verfassung psychisch. Er nahm Drogen, wie überhaupt die ganze Band, die plötzlich da reingespült wurden in diesen Erfolg. Er hatte Depressionen, weil er mit dem ganzen Kram nicht zurechtkam, hat das dann irgendwie versucht mit Kräutern und Akupunktur zu heilen. Im Endeffekt hat gewirkt das, was wirklich wirkt. Er hat nämlich die Drogen reduziert. Ja. Ich finde auch, es hat so Morrissey, weil es natürlich einer der wenigen Songs ist, der auf dieser Platte so einen persönlichen Background hat, der nicht dieses typisch britisch, dieses Beobachter, es geht ja um ein Pärchen, das irgendwie erfolglos versucht, eine schwierige Phase in ihrer Beziehung zu überstehen oder zu durchleben. Mhm. Und das macht natürlich auch dieses Schmachte, dieses Traurige aus, diese wunderbare Melodie. Ich finde ja, muss ich ehrlich sagen, und schließe mich da verschiedenen Kritikern an, mit gutem Gewissen, für mich klingt das wirklich wie ein Bond-Song. Am Anfang hast du diese Streicher, die erste Linie ist da, 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 und dann geht es in eine andere Richtung. Aber es ist ein richtiger, richtiger Bond-Song. Das hat diesen Epos, es hat natürlich auch die Instrumentierung, da sind Streichquartette drauf, da ist alles drauf, da ist Vibraphon drauf, es ist Akkordeon. Ich finde, das ist ein totaler Bond-Song. Auch das Cover natürlich, das Cover ist so eine Pistole, die mit einer roten Rose drüber, sei mir nicht böse.
Also, ja, klar,
und vor allem, es ist nicht irgendeine Pistole. Es ist eine Walther PPK und das ist nun mal klassischerweise die Pistole von
James Bond. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Toll, habe ich das Cover 10-mal angeguckt, aber habe nicht gesehen, dass das eine Walther ist. Und es ist natürlich auch deshalb so schmachtend, weil der Produzent, der in dem Fall Stephen Hawke ist, sonst haben wir ja Stephen Street, also die Stevens sind gleich geblieben als Produzenten, aber da hat er übernommen. Und der hat, also er hat alles produziert, der Typ, was in den 80er und 90er Rang und Namen hatte. OMD, Pet Shop Boys, immer wieder, New Order, Communards. Das ist so sein Portfolio, was er hatte. Und der war verliebt in dieses, in den Song, weil, ich habe es erwähnt, dem Alborn hat sie, glaube ich, reichlich bekifft aufgenommen. Und das Original, ich habe das Demo, kann man auch mal in Shownotes, gibt es den Link zu YouTube, kann man auch das Demo hören. Das, was sehr, sehr original zu dem klingt, also was nachher auf Platte ist. Lediglich die Sängerin ist eine andere. Auf dem Album ist es Laetitia Sadier von Stereolab. Ja. Die hat ausgeholt und singt diese französischen Zwischenvocals. Im Original, im Demo war es noch Damon Albarns Freundin, Frau Frischmann. Die war Gitarristin bei den Britpopern Suede. Also das ist eine große Familie. Alles. Ja, ich glaube, sie war auch mit dem Sängern zusammen und hat dann eine eigene Band aufgemacht, Elastica. Drei Frauen, ein Mann am Schlagzeug, die sind richtig durchgestartet. Mhm. Die waren ein bisschen in dieser Britpop-Bewegung so alternative unterwegs. Also sie hatten nicht diesen Pop, sondern mehr Alternative-Charakter, aber Riesenband, Elastica während der Britpop-Zeit. Und die hatte da diese französischen Zwischenzeilen gesungen selber. Und auch im Arrangement, alles französisch. Wir haben ein Akkordeon, das der Produzent persönlich spielt. Wir haben ein Streichquartett. Wir haben Herrn Roxon, der, glaube ich, Klarinette auch mal spielt. Es wird Vibraphon von Damon Albarn, hat das Vibraphon selber gespielt. Am Anfang ist ja das schönes Vibraphon. Und sie haben dann auch als B-Seite von Parklife, haben sie auch mal das ganze Ding in komplett Französisch aufgenommen. Aber sehe da James Bond an der Côte d'Azur.
Ja.
Die aufs Hotelzimmer kommt und das Moneypenny. Das, aber es ist witzig.
Aber dann gibt es ja tatsächlich noch eine richtige, also französische Version mit
François quasi Harry. Ein Duett. Also sind ja 95 nochmal in die Abbey Road Studios mit ganz großem Orchester, was man halt in den Abbey Road Studios machen kann. Und da haben sie mit der französischen Künstlerin, sehr bekannte Künstlerin Françoise Hardy, da haben sie die Version nochmal komplett aufgenommen. Da singt sie ganze Zeilen. La Comédie. Find's toll. Ich finde, da wird richtig klar, was das für ein toller Song ist. Yeah.
Vorher hatte er immer dieses Blur, wir meinen das nicht so ganz ernst, Vibe, aber mit ihr als Stimme ist
total
so.
Total ernst. Oh. Richtig toll. Und das hätte auch, aber irgendein deutscher Interpret höre ich da auch. Also und italienischen, ich höre da alles. Also ich finde, der Song hat internationalen Hitcharakter.
Sie selber war damit nicht zufrieden, ne? Aber sie war trotzdem stolz, mitgemacht zu haben. Sie sagte, es sei ein Jungbrunnen für sie gewesen. Gesagt,
ich fand es nicht toll.
Aber
ich
kann sie war verstehen. Trotzdem, ja, sie war eine große Ehre für sie. Sie hat gesagt, sie hätte es besser machen können. Aber so ist es halt mit Künstlern. Es geht immer.
Ja.
Das Video zu To the End nimmt den französischen Charakter des Songs auch auf und setzt das Ganze als Filmzitat um. In dem Fall auch gar nicht britisch, Pat.
Nee, ganz und gar nicht britisch. Das Video ist eine Anspielung auf den doch sehr künstlerischen französischen Film Letztes Jahr in Marienbad. L'année dernière à Marienbad oder so. Und der Film war so französisch, dass er in Tschechien gedreht wurde. Naja, im Musikvideo stellen die Bandmitglieder dabei halt einzelne Szenen des Films nach und auch Kamera und Schnittstil, der ist sehr an diesen französischen New Wave Film so ein bisschen angelehnt. Und du hast es schon ganz oft gesagt und ich gebe dir einfach recht, das hat was von James Bond. Auch mit diesem Vibraphon, das hat diesen Agenten-Touch. Und ja, wir haben es schon erwähnt, diese Pistole auf dem Cover ist, glaube ich, wenn ich es richtig erkannt habe, ist eine Walter PPK mit Schalldämpfer, die Rose dazu.
Jetzt kein Rückzieher.
Alles daran schreit einfach den Namen
Bond. James Bond.
Ja, und da haben wir auch schon wieder dieses Vibraphon im Hintergrund gehört. Ja, es ist einfach toll. Es ist toll.
Ich weiß noch, dass ich früher, wenn wir nach Dänemark in den Urlaub gefahren sind, als ich noch klein war, da habe ich immer Deutsche Welle im Radio gehört und da lief dann der Seewetterbericht. Ich fand das immer unglaublich beruhigend. Ich kann nicht sagen, warum. Wind in Böen auffrischend, Ost schwankend. Oder wir hören jetzt am besten mal direkt rein, wie das Seewetter so zum Beispiel am 12. Juni 1996 in der Nordsee war, an der Themsemündung, da worum es jetzt auch gleich im Song geht.
Südwestliche Nordsee,
nördliche Winde 4, Themse nordostdrehend. Fischer, Nordwest 7, abnehmend 6. Dogger, nördliche Winde 4.
Ja, du lachst, Dogger, das ist eine Sandbank. War früher mal mit dem Land verbunden. Und was ich besonders schön finde, bei dieser Aufnahme aus unserem ARD-Archiv, da hört man im Hintergrund, dass bei der Mittelwelle immer noch was anderes reingestrahlt hat oft. Und da ist diese Opernsängerin im Hintergrund. Ich finde es großartig.
Ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich jetzt gelacht habe. Ich habe auch damals, als wir Kind an der Nordsee waren, oben in Norddeich, auch dieses Ding Zeug ab und zu mal gehört, muss ich ehrlich sagen. Und da fand ich es auch sehr spannend. Ja. Nur heute klingt es irgendwie ein bisschen wie Loriot.
Ja. Ja, aber du musst dir vorstellen, die müssen ja auf schwankenden Schiffen, müssen die das ja mitnotieren, ne? Aber jetzt hier, ich finde besonders inspirierend waren die Seewarnmeldungen. Die muss ich jetzt nochmal mit reinbringen, weil ich das ist so köstlich hier.
Abschließend die Seewarnnachrichten. Nordsee, Nordfriesische Inseln, Leuchttonne, T-Knobs West, brennt unregelmäßig. Schmaltief, Ansteuerungstonne Schmaltief, nicht auf Sollposition.
Und jetzt bin ich gespannt, wie du wieder auf Blur zurückkommst.
Das klingt bedrohlich.
Also, ich habe. Ja, ich das hat mich als Kind total fasziniert. Und ich weiß, ich bin nicht allein. Blur haben dem Seewetterbericht einen ganzen Song gewidmet. Und was soll ich sagen? Es ist ein Meisterwerk. Hier ist This Is a Low. Und achtet mal drauf, hier kommen jetzt gleich die gleichen Orte wie im deutschen Seewetterbericht, wohlgemerkt. Ach, das Gitarrenriff. Das sind wieder zwei Gitarren, ne?
Was ist das für ein Geräusch da?
Ja. Slide, oder?
Das ist. This is a low. Das ist ein Tief im Sinne von Tiefdruckgebiet. Bassist Alex James hat mal gesagt, wir fanden den Seewetterbericht immer beruhigend. Wir haben sie auf der Amerika-Tournee immer gehört, um uns an zu Hause zu erinnern. Es ist sehr gut für einen Kater. Es ist auch ein gutes Mittel gegen Schlaflosigkeit. Wie gesagt, ich kann das gut nachvollziehen. Ich fand es auch immer sehr beruhigend. Aber wie um alles in der Welt kommt man auf diese Idee? Ich habe den Seewetterbericht auch so oft gehört und ich muss immer daran denken und zitiere gerne Ost, Südost, aber ich habe noch nie die Idee gehabt, einen Song darüber zu machen. Wie im alles in der Welt geht das?
Weil du wahrscheinlich keinen Song in Arbeit hattest, den du so gequält hast, dass du ihn nicht zu Ende bringen konntest. Und das war der Fall bei diesem Song. Also Orban, der hatte wohl ein echtes Problem mit dem Song. Er hat irgendwie keine Melodie drauf hinbekommen. Es hat alles nicht funktioniert. Also die Platte wurde ja im Winter 93, 94 aufgenommen. Und er war da mal zwischenzeitlich auch zu Weihnachten zu Hause bei seinen Eltern, hat da auch den Song mit nach Hause genommen, um daran aber zu arbeiten und hat das Ding, ich sage es ums Verrecken, einfach nicht zu Ende gebracht. Es fiel ihm nichts mehr ein. Und dann wurde der Druck größer. Ende Februar hatte er immer noch keine Lyrics dafür gehabt. Ja. Und da lief so langsam die geblockte Studiozeit ab. Das heißt, es war dann mal Schluss. Sie hätten nichts mehr aufnehmen können. Und Orban hatte auch noch Probleme. Er sollte noch an der Leiste operiert werden. Also er bekam richtig Druck. Und dann, du hast kein Geschenk von Alex James, dem Bassisten, bekommen. Das muss natürlich auch.
Das war's wahrscheinlich.
Und er hatte ihm nämlich zu Weihnachten, darum erwähnte ich das, ein Taschentuch gekauft. In einem Londoner Souvenirshop. Und auf diesem Handkerchief, Taschentuch, war eine Englandkarte drauf mit den Schifffahrtsregionen. Also du hast England gesehen und da waren all diese Schifffahrtsregionen, die wir auch in dem Song hören, dann drauf.
Dogger und, auch übrigens. Dogger und die Themsemündung.
Die Themsemündung, die auch erwähnt ist. Es geht vom Taxistand in der Themsewohnung.
Dogger kommt auch, also diese Sandbank in der Nordsee.
Und dann kommt das, Entschuldigung, deswegen hast du auch keinen Song geschrieben. uns fehlt da der geniale Augenblick. Also dieses Ding zu sehen und aus völliger Verzweiflung diesen Text zu schreiben, der ja im Prinzip, weil du sagst, es wäre, this is the lowest Wetterbericht. Natürlich ist es auch ein Gefühlsbericht.
Natürlich, unbedingt.
Weil es geht ja um die Reise. Es ist so ein trauriger Reisender, der um die britischen Inseln fährt und zwischen Nebel und Nebelhorn und Wind und Wetter all diese seltsamen Orte bereist, auf die ganz tolle Reime gefunden werden auch.
Also fantastische Melancholie verbreitet der Song.
Ja, und der sollte auch heißen We Are Low. Also da hat er diesen Gefühlsmoment hat er mitgenommen. Also das Tief als Gefühl und das Tief auch als Wetter. Und wie gesagt, weil du sagtest, wie geht man, ich habe schon mal auf dem Speicher geguckt, ob ich noch was habe aus alten Souvenirläden und hoffe, dass vielleicht kann ich da noch eine Karriere.
Ja, hau rein. Aufbauen. Vielleicht sich ein Geschenkpapier oder ähnliches. Der Musikkritiker John Harris beschreibt den Song auf AllMusic.com als nah an der Perfektion mit der Qualität von jedem von Blurs illustren Vorgängern, einschließlich der Beatles. Ein größeres Kritikerlob ist kaum zu bekommen. Und für mich liegt das auch an dieser unglaublichen atmosphärischen Dichte des Songs. Stefan hat es ja schon gerade beschrieben. Wie bekommen die das im Einzelnen hin, Pat? Den Text, den hatten wir jetzt schon. Was machen die da?
Ja, das glaube das Spannende ist, dass da irgendwie Blur einen Song über ihre eigene Schulter in ihre eigene Vergangenheit sozusagen werfen. Damon Albarn sozusagen zu unbeschwerteren Zeiten, aber auch zu musikalischem Background. Denn wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, die Band macht da noch mal ein bisschen das, was sie früher gemacht haben. Mhm. Also sie gehen in diese Shoegaze-Richtung. Also wir erinnern uns, traurige Menschen, die auf den Boden gucken und zur Musik wanken. auf der Bühne Musiker, die gerne auch mal wanken. Und Gitarristen, die nach unten gucken, vor eine Flut, um mal beim Wasser zu bleiben, von Pedalen, also Effektgeräten für die Gitarre. Genau. Und sehr wichtig für Shoegaze-Musik, also Shoegazing, ist, dass sich die Songs beim Songwriting immer in Schichten aufbauen. Also wir haben es da jetzt auch gerade gemerkt, es geht los mit einer Gitarre, ein paar Effekten, die drunter kommen. Der Song startet ganz ruhig mit dieser Akustikgitarre und mit diesen zwei Akustikgitarren und nach kommt immer noch eine Soundschicht obendrauf. Das ist so ein bisschen wie bei so einem Glas, in das du große Steine parkst, dann kommen noch die Kiesel rein, die Lücken füllen, dann kommt der Sand dazu, der die kleineren Lücken füllt. Und so ist das da auch so ein bisschen mit dem Klangbild im Grunde genommen. So baut der Song sich auf. Das heißt, wir haben das Grundgerüst. Dann kommt hier zum Beispiel am Anfang als erstes, neben diesen rückwärts abgespielten Drums, die so ein bisschen Wellensounds machen, kommt noch eine Orgel im Hintergrund dazu, die so ein bisschen die Klangfläche auffüllt. So, dann noch eine Gitarre, dann grundsätzlich erstmal ganz viel Hall auf alles. Also bei dem Gesang kommt auch immer ein bisschen mehr Hall dazu. Das macht den Song auch so breit und so sphärisch. Dann gibt es im Hintergrund auch so Rückkopplungsgeräusche von der Gitarre. Das passiert, wenn du eine E-Gitarre aufdrehst und zum Beispiel vor deine Gitarrenbox hältst. Dann kommt dieses Fiepen. Das kommt dann noch diese Effektgeräte, die ich angesprochen habe. Flanger sind das und Phaser, also Gitarreneffekte, die auch so wellenartige Sounds machen. So ein bisschen.
Ja. Ein bisschen so nach ganz Wind billig
nachgemacht. Auch klingt, ne? Ja, so ein bisschen Wind, wellig auf jeden Fall. So eine raue Nordsee kann man das vielleicht so ein bisschen spüren. Und wenn der Song dann seinen Klangpeak erreicht, also wenn dieses Soundglas quasi voll ist, dann stürzt er wieder ein bisschen ein und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Also es wird immer voller, voller, voller.
Toll.
Und so kommt man auch in so eine sphärische Stimmung.
Mhm. Jetzt habe ich hier zwei Gitarristen sitzen. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt oder wisst es aus diversen anderen Folgen. Und ich bin selbst ja auch der Stromgitarre nicht abgeneigt. Es gibt aber Lautstärken, sage ich jetzt mal. Die sind auch für Gitarristen arbeitsmedizinisch eigentlich nicht zugelassen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist in dem Song auch so. Was geht hier ab? Das Solo von Graham Coxon. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach krank. Was für ein Solo und welch ein infernalischer Lärm muss das gewesen sein. Übrigens auch ein wunderschöner Übergang dann wieder in den eigentlichen Strophenteil jetzt.
Du meinst, wenn der Song abebbt?
Ja.
Wenn das Soundglas voll ist. um einen der Beisitzer zu zitieren. Ein sehr schönes Bild.
Einen solchen Sound produziert man nur, indem man, du hast es erwähnt, den Röhrenverstärker voll aufdreht. Im Englischen, und da kommen wir zum Kranken, sagt man, I've cranked the amp. Ich habe den Amp voll aufgedreht, hat damit nichts mit krank zu tun. Was passiert da genau? Und warum berührt uns dieser Lärm so sehr? Ich gebe dir den Ring mal frei hier für die beiden Gitarristen.
Also alles, was übersteuert ist, ist emotional. Irgendwie erzeugt ja dieses Gefühl des Überbordenden, des Wahnsinnigen, des Durchdrehenden, das nimmt dich mit. Ich glaube, Crank the Amp heißt hier, den Amp übersteuert zu haben. Und zwar ist es so, dass Roxen benutzt, war ein Pedal Freak, habe ich ja schon mal gesagt, für die Effekte, auch wie er damit umgegangen ist. Und der benutzte ein Distortion-Pedal, das seit Ende der 70er auf dem Markt war, das sogenannte The Rat.
Ach ja,
das
hatte ich auch mal, das Ding.
The Rat, das hat war so, es gibt einen anderen Effekt, Fuzz, den kennen wir von Jimi Hendrix, den er oft benutzt hat, das ist Jimi Hendrix Fuzz, auch so eine Distortion, also eine Verzerrung selber, aber die mehr, und die hören wir ja auch mehr, wie soll ich sagen, noch breiter, noch sämiger ist, noch, schwer zu beschreiben.
Ja, nicht so nasal, halt. Ne?
Ja, nicht so nasal. Und dieses Red, war Ende der 70er eine echte Offenbarung für Gitarristen, auch im Metal- und im Heavy-Bereich. Und er spielt das Zeug mit diesem Red. War allerdings, als ihm mal jemand gesagt hat, dass das Red eigentlich ein Distortion-Pedal für Metaler und Hardrock, total überrascht. Hätte er nicht gewusst.
Er hätte das nicht gemacht.
Es hätte ihm einfach nur so gut gefallen. Also das ist, glaube ich, eine der Grundlagen des Sounds. Dieses Pedal, das zu seinen Lieblingspedalen gehörte. Mhm. Dass es auch heute wieder Neuauflagen gibt. Aber wie die Leute sind, die sind auf der Jagd nach dem Alten.
Ja.
Ja. Und das macht viel aus.
Screamer auch.
Ja. Und dazu das halt den Amp auf Vollverzerrung. Und da macht man dann halt sowas.
Und dazu kommt ja noch, das ist, da glaube ich, so wie es sich anhört, ist es ja nicht nur ein Gitarrensolo, sondern er spielt zwei übereinander versetzt und das dann natürlich auch noch mit jeder Menge Hall oben drüber. Und ein Gedanke, der mir so spontan kam, warum emotionalisieren uns solche Sounds so mega?
Genau.
Ich glaube, weil es einfach auch an der menschlichen Stimme liegt. Also wenn das verzerrt, ist ja wie wenn unsere Stimme beim Sprechen aufbricht, das ist ja was Emotionales, wenn wir schreien, bricht unsere Stimme auf, wenn wir weinen, bricht unsere Stimme. Das wird dann noch unterstützt durch sogenannte Bendings auf der Gitarre. Also wenn wir diese Saiten ziehen, die so...
Warum muss ich hier immer weinen, wenn ich While My Guitar Gently Weeps höre?
Weil, genau, ja, sowas. Ja, genau.
Weil es eine tolle Version mit einem Gitarrensolo von Prince gibt, deshalb.
Bei mir ist es die Version aus dem Konzert für George. Ich sehe das und ich kann mich nicht
mehr
halten.
Aber ich glaube, das imitiert einfach so ein bisschen dieses Chaos im Kopf, diese verschiedenen Gitarren und auch dieses dieser vermenschlichte Sound, den wir halt vom Menschen kennen, wenn er emotional wird, was diese Gitarre dann da ja im Grunde genommen nachahmt. Das ist jetzt, keine Ahnung, Küchentisch-Gitarrenpsychologie, aber so fühlt es sich für mich an.
Das ist ja auch das sogenannte Gitarrenface, das die Gitarristen dazu machen, wenn sie den Mund aufreißen und dann... Das ist ja auch weltberühmt, The Gitarface.
Ja, die Gesichtsarbeit ist bei Gitarristen mindestens so wichtig wie die bei den Händen. Also ich bitte euch.
Absolut.
Das sieht nur bei den Shoegazern sieht man das nicht so.
Nein, die gucken ja immer nach unten.
Ja, Mensch, hier steht noch ein Einspieler.
Ja, natürlich steht noch ein Einspieler, weil ich glaube, hier haben wir auch noch einen Einfluss, den wir deutlich hören können. Das ist natürlich Hendrix. Also ich habe jetzt leider nicht mehr den Anfang. Man müsste natürlich sich den Anfang nochmal anhören. Dieses Gitarrenriff von Coxon, dieses Ding-Diddle-Diddle. Und da hatte ich eine Inspiration, die ich jetzt einfach nur mal so in den Raum stelle, weil er spielt auch in den Riffs selber im Song diese vielen Triller-Figuren und so weiter und so fort. Und sagt mir, ob ihr das auch hört da draußen. Dann schreibt, wie gesagt, an meilenstein.swr1.de.
Oder Sprachnachricht an 06131 92 93 94 95. Kurz Meilensteine dazu schreiben.
Weil ich höre Jimi Hendrix und Bold as Love. Nur Akustik halt allerdings. So, dann hört euch den Anfang nochmal an von This Is Low und dann schreibt.
Es ist schon eine Ähnlichkeit, ist auf jeden Fall schon da.
Ja, unbedingt.
Ich habe noch eine Bitte, das kann man zwar nicht hören, aber einfach zu unserer privaten Belustigung hätte ich ganz gerne, Leute, schickt uns doch einfach mal eure Fotos von euren Gitarrengesichtern. Ich hätte gerne eine Collage davon.
Gitarface.
Ja, macht das. Fotos von euren Gitarrengesichtern.
Auch gerne Bassgesichter, Schlagzeugergesichter, alle Gesichter, die ihr emotional so rüberbringt, wenn ihr auf der Bühne steht oder vielleicht zu Hause im Wohnzimmer.
Sehr, sehr gute Idee. Schickt uns eure Gitarrfaces. Bitte keine Bilder eurer Pedalboards. Und jetzt das Vermächtnis dieses großartigen Albums.
Oh, ich verweise an den Anfang, warum es ein Meilenstein ist. Also weil es das Album ist, das diese seltsame Zeit zwischen 93 und, ich sage jetzt mal, 96, 97, diese Ära des Britpops einfach eingeleitet und definiert hat. Und für heute immer noch Gültigkeit hat und heute noch immer witzig ist und immer überraschend und man sich wirklich jeden Tag anhören kann und immer wieder, wirklich immer wieder in jedem Song was Neues entdeckt. Das ist ein ganz fantastisches Album.
Pat.
Ich finde, dass das Tolle an dieser Platte ist einfach, dass die Band hier vollkommen uneitel war und gar nicht versucht hat, einen Grundsound, einen Gesamtsound des ganzen Albums zu kreieren, sondern sie haben wirklich immer... der jeweilige Song war der König. Also sie haben immer wirklich das Beste für den einzelnen Song getan. Und das macht dieses Album so unglaublich vielschichtig, so unglaublich abwechslungsreich, so überraschend auch. Und für mich ist es am Ende des ganzen Tages eigentlich gar nicht so ein richtiges Album, sondern es sind einfach 16 Stücke, die zusammen eine super coole, abwechslungsreiche Playlist ergeben.
Wow.
Ja. Und ich weiß jetzt, wie ich meine Karriere aufbaue. Ich suche mir jetzt irgendwie ein Handtuch mit einer Deutschlandkarte. Mit den deutschen Wandergebieten. Und der Song wird heißen The Song is the King.
Ja. Das wird's. Oder Wanderlust. Gibt's Wanderlust. Von R.E.M.
Klingt gut.
Tschüss.
Ciao.